Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ute Wegmann mit einer Berliner Comicautorin, die gerade ein komplexes Werk über die Verknüpfung ihrer Familie mit der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts fertiggestellt hat. Der Duft der Kiefern. Bianca Schalburg ist heute Gast im Büchermarkt, geboren 1968 in Berlin. Nach einer Grafikausbildung studierte sie an der Universität der Künste visuelle Kommunikation. Bianca Schalburg, Sie arbeiten für Magazine, Verlage, Agenturen, aber Illustrationen und Cover für Kinderbücher haben auch eigentlich schon immer eine Rolle gespielt bei Ihnen. Da gab es ein Monsterbuch, ein Bilderbuch mit dem Titel Ben wünscht sich ein Haustier, Illustrationen zu dem Kinderroman Doppelt gebucht von Nina Petrick oder ganzseitige Illustrationen zu einem Sachbuch über Trauer, Verlust und Abschied. Wie lange dauert traurig sein? Welche Rolle spielt das Kinderbuch unter den vielen Auftragsarbeiten?
Das hat mich schon immer begleitet. Also das war auch so der Hauptfokus in meinem Studium. Ich habe bei Jürgen Spohn und Květa Pacovská studiert. Schon auch Kinderbuchillustrationen, wenn ich auch tatsächlich mein Diplom mit einer Graphic Novel für Erwachsene gemacht hatte. Aber dann mein erster Kinderbuchauftrag war eigentlich schon während des Studiums. 1991 habe ich für Frederik Fahle und Felicitas Naumann die Teichtieftaucher-Flatterflügelliebe illustriert. Sehr praktischer Titel, falls man das Buch mal bestellen will. Aber es ist lange her und natürlich vergriffen, ja.
In dem Kinderroman, den ich vorhin erwähnte, fällt schon die charmante, witzige Figurenzeichnung auf. Bei anderen Büchern, wie zum Beispiel bei dem Listenbuch Happy Friends für beste Freundinnen, haben wir es mehr mit so einer Schwarz-Weiß-Ornamentik zu tun. Viele Herzen, Herzleisten, Herzdekos, Kreise, Spiralen. Im Abschiedsbuch sind es oft so tränenartige Tropfen. Liegt Ihnen dieses kleinteilige Arbeiten, das sich Reihende, das sich Wiederholende?
Ja, ich arbeite gern mit so dekorativen Elementen und benutze aber auch dazu Symbole immer wieder. Also vielleicht bin ich daran gewöhnt, in diesen kleinen Vignetten zu denken und zu zeichnen, weil ich auch mein Studium schon finanziert habe mit Cartoons, wo ich für die City, also diese Berliner Stadtprogrammzeitschrift, immer einspaltige Cartoons gemacht habe. Und so eine Spalte war dann sehr eng und da musste ich dann schon viel Inhalt in so einem kleinen Format rüberbringen. Und jetzt habe ich auch immer viel für Schulbücher illustriert und da ist es auch so. Also man muss dazu sagen, man wird nach Format bezahlt, dann wird da sehr viel Inhalt in wenige Zentimeter gepresst und das muss ich dann umsetzen können. So eine Turnhalle mit 30 Kindern auf 4 Zentimeter.
Im Abschiedsbuch setzt ja die Farbe Pink so eine Art Licht und Hoffnung in die Schwarz-Weiß-Bilder, also pinke Regenschirme, Kissen, Herzen. Was bedeutet Farbe für Sie?
Ja, ganz viel natürlich. Also ich mag auch Farben und brauche auch Farben. Ich muss ab und zu Farben tanken. Also dann gehe ich ins Museum und gucke mir Bilder an, um wieder ja inspiriert zu werden auch von Farben oder die Natur, das Grün im Wald oder jetzt die Herbstfarben. Farben geben unheimlich viel Kraft und haben natürlich auch jede für sich eine eigene starke Bedeutung, ob sie nun kalt oder warm sind und was für Kontraste auftauchen auch. Ja, natürlich ist das Rosa dann irgendwie der Hoffnungsschimmer oder das Positive. Also zumindest hat der Verlag das so gesehen, wollte gerne auch ein Rosa haben, weil sie meinten, sie können damit die Mädchen mehr ansprechen. Es sind auch so gendermäßig belegte Farben, womit ich nicht mehr einverstanden bin, dass man die
so nutzt. Ich wollte gerade sagen, wie viel haben Sie
da
damit zu tun?
Aber da habe ich nichts zu sagen. Also wenn ich dann vorschlage, ich möchte gerne Türkis nehmen, kam das da nicht an.
Farbe spielt ja auf jeden Fall eine wichtige Rolle in dem Comic Der Duft der Kiefern, der Untertitel Meine Familie und ihre Geheimnisse. Zartes Lila, gedecktes Orange, hellblau, hellgrün und jede Menge Nazi-Braun. Die Farben dokumentieren nicht nur den Beginn eines neuen Kapitels, sondern auch innerhalb der Kapitel unterschiedliche Zeitebenen. Das hilft, die zeitlichen Gegenüberstellungen bestimmter Situationen oder auch Orte besser zu erfassen. Das Schwimmen im See, die Waldszenen in Riga, verschiedene Straßenzüge. Denn die Familienszenen stehen in einem komplexen Geflecht zum Holocaust und zur Geschichte der Bundesrepublik. Und wir folgen Ihnen, Bianca Schalburg, wie Sie der Geschichte Ihrer Großeltern, der Großvater war in Riga im Krieg, aber auch der Geschichte zweier Häuser, in denen vor und während des Krieges Juden lebten, nachgehen. Sie zeigen in diesem Comic, wie alles mit allem verbunden ist, führen durch das Gestern zum Heute und wieder zurück, denn die dritte Ebene ist die Ebene der eigenen Recherche. Komplex, sagte ich, man hört das schon an dem wenigen, was ich versuche zu skizzieren. Sprechen wir darüber, wie alles begann. Man kann ja eigentlich fast sagen, Sie stolperten über drei Stolpersteine vor dem ehemaligen Haus der Großeltern.
Ja, ich stolperte da im Internet auch noch drüber, also noch nicht mal im realen Leben, und habe dann, als ich im Internet festgestellt habe, dort liegen Stolpersteine vor dem Haus meiner Großeltern, wo meine Oma immer gesagt hat, es gab hier keine Juden und sie kannte keine Juden und sie wusste von gar nichts. Also das hatte mich dann bei meiner Recherche so überrascht und auch schockiert, dass ich dann meinen Onkel angeschrieben hatte, und der ist dann auf sein Fahrrad gestiegen, mit damals 82 Jahren, und dahin gefahren und hat sich die Stolpersteine angeguckt und mir das dann bestätigt. Und dann habe ich mich auf diese Spuren dieser drei Menschen, deren Stolpersteine dort vor dem Haus liegen, begeben.
Vielleicht für die, die den Begriff jetzt doch nicht kennen: Stolpersteine sind so etwa pflastersteingroße Steine mit goldener Oberfläche, in den Namen und Geburts- und auch, wenn bekannt, Todesdaten und Orte jüdischer Menschen festgehalten sind, verlegt vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort. Das ist ein Kunstprojekt des Künstlers Gunter Demnig, das schon seit 1992 europaweit an den Holocaust erinnern will und den getöteten Juden damit ein Denkmal setzen möchte. Was stand für Sie zu Beginn im Mittelpunkt der Geschichte? Das Schweigen über den Faschismus innerhalb Ihrer eigenen Familie aufzubrechen, den jüdischen Menschen eine Geschichte zu geben, oder die Verbindung aller mit allem über Orte, Zeit und Generationen hinweg zu dokumentieren?
Ja, ursprünglich war da erstmal nur dieses Schweigen. Ich wusste ja nicht, was sich dahinter verbirgt. Also ich habe das dann anhand dieser Stolpersteine gesehen. Da fängt es schon mal an, dass da was verschwiegen wurde. Unter anderem wahrscheinlich auch der große Esstisch, der in der Familie dann verblieb, stammte wahrscheinlich von diesen drei jüdischen Vormietern des Hauses. Und daraufhin habe ich dann diese Geschichte von den drei Menschen, habe mir diese Aufgabe schon auferlegt, da ganz genau nachzugucken, was waren das eigentlich für Menschen, wo kamen die her, wo ging es dann mit denen hin, und ich habe das genau recherchiert. Ich habe aber auch, weil ich gemerkt habe, diese Mauer des Schweigens ist ganz schön dick da um diese Familie herum, und habe immer an anderen Stellen auch noch gegraben, beziehungsweise über ganz viele Zufälle bin ich dann darauf gestoßen, dass zum Beispiel in derselben kleinen, also wirklich ganz kleinen, schmalen, idyllischen Straße mit Kopfsteinpflaster auch ein Widerstandskämpfer des 20. Juli gelebt hatte, ein paar Häuser weiter. Und auch das wurde nie erwähnt in der Familie. Es gab auch noch sehr viele andere Juden in dem Viertel, unter anderem wahrscheinlich auch der Kinderarzt der Familie meiner Mutter und Oma. Der landete dann leider in Auschwitz.
Die drei Juden, die auf den Stolpersteinen vermerkt sind, diesen dreien setzen Sie ein Denkmal in fiktionalisierten Biografien, die eingewoben sind in die Graphic Novel. Aber Sie möchten ja dann doch im Verlauf der Recherche wahrscheinlich noch viel mehr. Ein Foto des Opas in stolzer Uniform hoch zu Ross lässt Sie aufmerken. Alle hatten ja immer gesagt, er war nur Buchhalter. Und am Beispiel Ihres Großvaters zeigen Sie auf, wie die Deutschen auch nach Kriegsende mit ihrer Schuld umgegangen sind. Es sind jetzt so Zahlen, die ich Ihrem Comic entnommen habe. 8,5 Millionen waren Mitglieder der NSDAP, Ihr Großvater schon seit 1926. Mhm. Und so viele besorgten sich ja damals die sogenannten Persilscheine, die sie ihrer Verantwortung an den Ereignissen enthoben. Also so viele waren Mitläufer und Schweigende. Was hat Sie denn beim Eintauchen in die eigene Familiengeschichte am meisten bewegt?
Ja, das waren eigentlich viele von diesen Stationen, die ich dann da gegangen bin. Also auf alle Fälle sicherlich meine Reise mit meinem Sohn Emil nach Riga, wo wir dann versuchten, noch mehr herauszufinden, was kann mein Großvater dort in der Wehrmacht oder im Amt, wie es hieß, gemacht haben, und wo wir dann bei den Besuchen der Ghettos und vor allen Dingen im Wald von Bikerniki die Massengräber gesehen haben. Und das war ein überaus schockierender und bewegender Moment, weil der Wald natürlich ein Kiefernwald auch sehr, sehr schön war. Die Sonne schien, wir waren da ganz alleine mit der Natur, und das blieb alles der Vorstellung überlassen, was da passiert war. Also ich habe dann auch Bücher dort vor Ort im Museum und so gekauft und sehr viele Augenzeugenberichte und auch Fachliteratur gelesen. So wie die Menschen dort erschossen wurden und getötet wurden und später dann alle Leichen wieder ausgegraben und verbrannt wurden, all das, jeder muss das mitbekommen haben, weil das waren zigtausende von Leichen, die dann verbrannt wurden.
Allein waren, glaube ich, über 40.000 getötete.
Ja, allein der Geruch, der dann über die Stadt zog von diesen Verbrennungen, das hat jeder mitbekommen. Und natürlich waren die vorher, so wurden sie ja erstmal transportiert durch die Stadt, auch in die verschiedenen Firmen zur Zwangsarbeit, wenn sie noch arbeiten konnten. Also da war viel Bewegung unter den Augen aller. Und was mein Großvater da genau gemacht hat, das habe ich versucht herauszufinden, aber das war dann letztendlich nicht so dokumentiert, dass ich das ganz schlüssig auffächern kann irgendwie. Ja.
Es gibt in diesem Wald ein Denkmal für all die getöteten deutschen und lettischen Juden. Es sind ja auch viele lettische Juden da gestorben. Haben Sie denn im Laufe der Arbeit an diesem Comic Verständnis entwickeln können für das Schweigen Ihrer Großeltern?
Das war ein Weg, den Sie sich gewählt haben. Auch, sicherlich hat auch mein Großvater da traumatische Erlebnisse gehabt an der Ostfront. Der war ja nicht nur in Riga. Meine Oma hat, glaube ich, von Anfang an diesen Weg gewählt. Ich weiß von nichts und ich mische mich da nicht ein. Und deswegen bin ich auch an nichts schuld, natürlich. Und man muss natürlich dazu sagen, also so wie die beiden auch erzogen wurden, aufgewachsen sind, das war natürlich auch so eine konventionelle, autoritäre Ehekonstellation, die da vorhanden war. Letztendlich ist es immer eine persönliche Entscheidung. Man ist halt das Kind seiner Zeit, aber ja, also eine letzte moralische Entscheidung bleibt ja doch jedem selber überlassen. Und deswegen finde ich es eben einfach auch wichtig, auch in Bezug auf heutige Fragen und Probleme, auch junge Menschen vor allen Dingen dazu zu bewegen, nachzudenken, Fragen zu stellen und auch selber dann eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und auch in einem demokratischen Sinne halt in der Gesellschaft sich verhalten zu können.
Wenn ich das richtig gelesen habe, war es ja bei Ihrer Mutter so, dass die durchaus versucht hat, etwas zu erfahren. Sie haben Ihrer Mutter auch das Buch gewidmet. Wie viel konnte sie Ihnen denn erzählen, bevor sie 2004 starb?
Die meisten von den vielen Anekdoten und kleinen Geschichten stammen von meiner Mutter. Also das ist das, was ich erinnere. Was sie mir vor allen Dingen mitgegeben hat, ist dieser Zweifel. Und auch die Erinnerung, dass ihr Vater ein liebevoller Vater für sie war, dass sie ihn einerseits liebte und auch nach seinem Tod, als sie noch nicht mal 18 war, dann irgendwie auch vermisste. Und andererseits dieser Zweifel dann aufkam später, was hat er da gemacht in Riga? Und das versuche ich jetzt ja auch so ein bisschen in ihrem Sinne oder für sie zu klären und natürlich auch dann für meine Kinder und den Rest der Familie.
Ich sprach ja schon von den Gegenüberstellungen zeitlicher oder örtlicher Situationen, die Sie formal in diesem Comic bewerkstelligen. Beeindruckend der Vormarsch der deutschen Truppen im Osten und dagegen gesetzt dieser scheinbar fast normale Alltag der Familie im Eisvogelweg in Berlin. Die antisemitischen Gespräche innerhalb der Familie, das Bild vom jüdischen Untermenschen wird da kommuniziert. Wie kam es denn zu dieser Idee des Gegenüberstellens dieser verschiedenen Situationen? Das machen Sie ja durch den ganzen Comic hindurch. Das finde ich sehr gelungen und auch sehr berührend.
Ja, weil ich die ganzen geschichtlichen Ereignisse nah ranholen möchte in das Leben, zu den Menschen, in die Familie und also zu meinen Hauptpersonen auch. Weil Geschichte bleibt ja sonst auch abstrakt, wenn man nur mit Daten und Fakten arbeitet. Und das ist ja die Möglichkeit einer Comic-Erzählung, das jetzt auch lebendig werden zu lassen. Und das probiere ich auf diese Art und Weise. Und zum anderen kann und will ich auch nicht ganz schlimme Bilder zeigen. Also ich wollte nicht zeigen, wie jetzt die Menschen da ermordet und erschossen werden, einer nach dem anderen und die Leichen übereinander fallen. Also das schildere ich und zeige dazu dann auch durchaus schöne Waldlandschaft in Riga zum Beispiel. Und dann denke ich, kann auch jeder mit seiner Fantasie, der das liest, sich selber diese Bilder machen. Die sind schrecklich genug. Und das wirkt dann auch, also wenn man diese Schere öffnet zwischen gestern und heute.
Sie sind ja noch anderen jüdischen Schicksalen nachgegangen. Alice Licht, die von dem Berliner Fabrikanten Otto Weidt zuerst versteckt und später auch sogar gerettet wurde, und trafen dann ihren Enkel. Warum haben Sie es nicht bei Ihrer Familiengeschichte belassen? Warum sind Sie noch weitergegangen?
Na, ich fand, dass sich das alles irgendwo verquickt. Also ich traf ja immer durch Zufall auf solche Möglichkeiten, diese Fäden weiter auszurollen. Und ich habe dann einfach ja geguckt, ich lasse diesen Faden jetzt ausrollen, mal sehen, wo er mich hinführt. Und bei dem Fall von Alice Licht kam das halt, weil ich in einem Buch von Inge Deutschkron gelesen hatte, in welchem Haus die Familie von Alice Licht von Otto Weidt versteckt wurde. Und das war nun zufällig das Haus von meinen Urgroßeltern und meine Großtante Ursulina, die da auch schon durchaus eine nicht unwichtige Rolle spielt. Sicherlich ist man sich da über den Weg gelaufen, weil Alice Licht und ihr Vater auch täglich zur Arbeit gegangen sind, ausgestattet mit gefälschten Papieren. Und also dann habe ich da solche Szenen eingefügt, wie die sich auf dem Hausflur treffen und miteinander ins Gespräch kommen. Das ist natürlich Fantasie und auch ein Kunstgriff, den ich da einfüge, aber so kann ich auch vielleicht wieder einen anderen Weg zeigen, was wäre, wenn. Und ich hatte tatsächlich auch Angst, als ich gelesen habe, die wurden verraten, dass da vielleicht irgendwie mein Großvater im Spiel hätte sein können. War dann auch sehr erleichtert, dass es nicht so war, aber ich bin dem allen nachgegangen, um diese Sachen herauszufinden. Ich habe halt so tief, ich konnte, gegraben überall.
Wie lange haben Sie recherchiert für die
ganze? Ich habe ja immer parallel recherchiert, weil immer wieder Neues rauskam. Und das habe ich dann auch relativ zügig zeichnerisch verarbeitet. Also insgesamt habe ich über 3 Jahre an der Graphic Novel gearbeitet und auch recherchiert immer weiter. Also die hat auch eigentlich nicht, ist nicht beendet worden durch das Erscheinen.
Eine Stärke der Graphic Novel sind die nahezu nüchtern aufgeführten Fakten, die im Kontext dann, die gerade auch dieser Gegenüberstellung ihre Kraft wirklich potenzieren. Also der Zug der Berliner Juden, die nach Riga fahren, dort im Wald erschossen werden, weil das Ghetto überfüllt ist. Und wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, und am Ende sind es mehr als 40.000 Menschen. Ihre vorsortierten Wertsachen werden verkauft. Von wem werden sie in Listen eingetragen? Von Buchhaltern, die alles das wissen? Das fragt man sich ja als Lesender, als Lesende. Ihr Großvater war nach dem Krieg 3 Jahre in Dachau in amerikanischer Gefangenschaft. Er musste eine sogenannte Sühnezeit verbringen, ohne Arbeit. Das Bild Ihres Großvaters, wenn man da jetzt so drauf schaut, ist eigentlich kein schönes, aber dennoch ist es nie anklagend, sondern immer feststellend und fast auch nüchtern. Verspürten Sie während der Arbeit an dem Comic Wut oder Scham?
Ich habe ja schon Abstand zu ihm, weil ich ihn nie kannte und nie kennengelernt hatte. Also meine Mutter, wenn sie das hätte leisten können, diese Recherche, weiß ich nicht, wie sie dann darauf reagiert hätte. Das ist nochmal was anderes. Und das war auch natürlich sicherlich alles sehr schwer für meinen Onkel, dem ich ja die Informationen immer dann auch gegeben habe, der auch so viel jetzt erfahren hat über seinen Vater. Ich finde schon, dass ich niemanden verurteilen möchte, sondern dass ich glaube, dass jeder halt irgendwo dieses Kind seiner Zeit ist und sich vielleicht so verhalten musste, vielleicht aber auch nicht. Also die Frage möchte ich so offen in den Raum stellen. Hätte es denn auch anders laufen können? Natürlich hätte sich das jeder gewünscht. Also natürlich hätte ich mir das gewünscht. Und zwischendurch fiel mir das, also eigentlich schon relativ am Anfang, wo ich merkte, dass meine Oma gelogen hat und immer gesagt hat, sie wusste von nichts, dass das alles nicht sein kann. Schon da dachte ich, wenn sie so gelogen hat, wer weiß, was sie denn alles wusste und wie ist sie damit umgegangen. Und wach, wäre das doch schön, wenn sie zum Beispiel irgendwie ein bisschen widerständig gewesen wäre. Und dann habe ich das auch manchmal gar nicht ausgehalten und habe erstmal ein anderes Projekt angefangen. Dann habe ich Berliner Frauen aus dem Widerstand, wollte ich dann porträtieren und hatte dann also einfach eine Pause machen und erstmal das Gegenprogramm zeigen, auch um mir selber wieder gut zu tun und Mut zu sprechen. Und dann hatte ich da so ein bisschen angefangen und dachte ich, nee, das kann ich jetzt auch nicht machen. Ich will ja die Geschichte meiner Mutter und die Geschichte meiner Oma erzählen und habe das dann wieder beiseite gelegt.
Sie selber und Ihre Söhne sind ja Teil der Geschichte. Der eine Sohn half bei den Archivbesuchen, mit dem einen waren Sie in Lettland, mit dem anderen in Tel Aviv. Sie haben ja schon erzählt, wie wichtig Ihnen auch die Verbindung zur Generation der eigenen Kinder ist. Wie wichtig waren denn jetzt mal über Riga hinaus, auch diese Ortsbegehungen?
Also sehr wichtig, um auch eine Atmosphäre zu bekommen. Erstmal ja vor die Augen, in den Kopf und dann auch transportieren zu können in den Bildern. Das sind ja manchmal nur Details und natürlich habe ich auch viel im Internet recherchiert, also gerade was die Zeiten dann betraf. Aber dass die Orte ja auch so viel Geschichte transportieren. Also immer wieder stößt man ja auf Orte im heutigen Berlin auch, wo zu anderen Zeiten ganz andere Sachen geschehen sind. So viele alte Orte haben so viel Geschichte und das finde ich halt auch so faszinierend und durch diese Stolpersteine ja auch so schön übertragen, dass man davor dann stolpern kann.
Auf dem Cover sieht man nun die drei Generationen Frauen, ihre Großmutter, ihre Mutter und sie. War das ganz klar, dass da die Männer keinen Platz finden werden?
Also das war ja eigentlich die Geschichte meiner Mutter, die ich erzählen wollte. Dass ich da jetzt selber so eine wichtige Rolle bekomme, das war ursprünglich gar nicht so gedacht. Ich habe mich dann immer reingezeichnet selber, um auch noch mal einen Schritt selber zurücktreten zu können und zu zeigen, ja, das ist jetzt aber alles nur gezeichnet und ich sitze jetzt hier in unserem Amt und recherchiere das. Und auch meine Oma ist natürlich eine ganz wichtige Person, deswegen sind wir drei da drauf.
Unbedingt erwähnenswert das umfangreiche bebilderte Glossar, das ja mehr als eine Geschichtsstunde beinhaltet und über den Familienstammbaum hinaus auch die historische Aufgeladenheit der Orte Berlin, die Waldsiedlung, Riga und so weiter nochmal dokumentiert. Zur Umsetzung der Graphic Novel erhielten Sie eine Projektförderung der VG Bildkunst. Außerdem waren Sie Finalistin des Comicpreises der Bertolt Leibinger Stiftung 2021 und freuten sich über ein Stipendium des Berliner Senats. Ich selber habe zwischendurch, glaube ich, mal Comic gesagt. Sie selber sagen Graphic Novel. Gibt es für Sie da einen Unterschied zwischen einer Graphic Novel und einem Comic? Und ist das eine Graphic Novel?
Das ist eine Vermarktungssache sicherlich. Ich sage auch beides dazu. Aber trotzdem ist es natürlich also ein Comic-Format mit, ich arbeite mit Panels, mit Sprechblasen und nutze dieses Medium.
Ein großartiger Comic, eine großartige Graphic Novel, wie auch immer wir es nennen wollen. Bianca Schalburg, danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Danke, dass Sie Ihre Familiengeheimnisse in diesem Werk offengelegt haben, exemplarisch, denke ich, für viele Biografien und wichtig für die nachfolgenden Generationen. Wir sprachen über Der Duft der Kiefern, im Avant Verlag erschienen, ab 14 Jahren. Alle Angaben finden Sie auch im Internet unter deutschlandfunk.de. Dort kann man die Sendung auch noch einmal anhören oder natürlich in der Audiothek-App. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Es verabschiedet sich Ute Wegmann, aber im Anschluss hören Sie unseren täglichen Geschenketipp aus dem Adventskalender der Buchredaktion.